Ja, das ist eine von den schönsten Redepulten, was ich schon länger gehabt habe. Also, das ist wirklich schön. Aber ich bin begeistert und dankbar, dass ihr gefragt habt, dass ich nun mal predigen kann. Das habe ich nicht mitgerechnet in die Guna. Und ich muss sagen, als ihr mir gefragt habt, mein erster Gedanke war, ich würde gerne, so gerne, dass im Musikteam noch mal dabei sind. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das ist mir wirklich so gut in Erinnerung geblieben von dem letzten Mal. Es ist nicht nur die Musik, es ist die Freude, dass ihr den Herrn dient. Und das begeistert mich. Und ja, ich habe es einfach genossen heute Morgen. Ja, Rednerpult, das erinnert mich eigentlich an meine Eltern. Meine Eltern haben in Kenia, Nordkenia, in der Wüste gearbeitet, in den Südsudan. Und mein Vater hat eine Gewohnheit, der hat den 200-Liter-Fässer immer aufgestellt und dann dazwischen hat er Rußbohlen gestellt und dann kamen die Leute jeden Morgen von Andacht. Und dann nach der Andacht hat er dann alle Menschen das Schreiben beigebracht und das Lesen, weil er hat gesagt, die können nicht lesen, die können nicht schreiben und wenn die Regierung dem über den Ohr haut, dann wissen die gar nicht, was sie unterschreiben. Und deswegen, das erinnert mich. Also ich muss sagen, Martin Mischnick, willst du weitermachen? Ja, ist okay. Lass uns doch in Gottes Wort schauen. Ein Mann ist in eine tiefe Grube gefallen und kommt alleine nicht mehr aus. Ein Wissenschaftler kommt vorbei und sagt zu dem armen Mann, eigentlich ist da gar keine Grube. Du denkst nur, dass du in einer Grube sitzt. Als nächstes kam ein Theologen vorbei und sagt zu diesem armen Mensch, nur böse Menschen fallen in Gruben. Ich kann dir leider nicht helfen. Es kommt noch ein Mann vorbei und sagt, es ist deine eigene Schuld. Du hast es verdient, in dieser Grube zu sitzen. Ein anderer sagt, hol dich doch selber raus. Noch einer sagt, oh, das tut mir leid. Ich kann dir gerne was zu essen und trinken bringen, damit du in deiner Grube nicht verhungerst und verdursten musst. Ein Optimist kommt vorbei und sagt, es gibt noch viel schlimmere Plätze als diese Grube. Sei doch zufrieden und dankbar. Ein Pessimist kommt vorbei und sagt, warte mal ab und bereite dich vor. Es wird noch viel schlimmer werden in deiner Grube. Jesus kam vorbei, sieht diese arme Menschen in seine hoffnungslose Situation, nimmt ihn bei seiner Hand und zieht ihn aus der Grube. Jesus, der Gott in allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtet auf alle seine Vorrechte. Er stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er würde einer von uns. Jesus kam als Mensch auf diese Erde, um uns zu dienen, um arme Menschen wie dich und mich aus der Grube zu ziehen. Gott hätte auch sich ferne vom Himmel herab irgendeinen Plan ausdenken können, um uns Menschen aus der Grube zu helfen. Aber er hat seinen einzigen Sohn, Jesus, gesandt, um Mensch zu werden. Um persönlich bei der Hand zu nehmen und uns aus der Grube zu holen. In Matthäus Kapitel 8 und 9 lesen wir, dass Jesus vom Berg herunterkam und beginnt seinen Jüngern zu lehren, was es bedeutet, Menschen zu dienen, was es bedeutet, Menschen zu helfen, was es bedeutet, Menschen zu lieben, was es bedeutet, Menschen bei der Hand zu nehmen und aus ihrer Grube zu ziehen. Und wir lesen Matthäus 9, Vers 36 bis 38 folgendes. Wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Matthäus 9, 36 bis 38. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefste Mitgefühl mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten könnte. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Bete zum Herrn und bitte ihm, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Hier lesen wir auf welche Art und Weise Jesus Menschen dient. Er zog durch alle Städte, lesen wir, und Dörfer der Umgebung. Damals gab es sicher kein Diguna-LKWs oder Unimox. Jesus und sein Jünger gingen zu Fuß. Und wer in solche Länder schon mal zu Fuß unterwegs war, weiß und kann mitfühlen, wie heiß und staubig es sein kann und wie viel körperliche Kraft es Jesus und sein Jünger gekostet hat. Gerade hier in Galiläa, um die Umgebung, wo Jesus gerade unterwegs war, schreibt Josephus, ein Historiker, über die damalige Zeit Folgendes. Diese Gegend war ca. 65 mal 110 Kilometer groß, mit über 200 Dörfern. Und in den Dörfern wohnte bis zu 15.000 Leute. Die geschätzte Bevölkerung war um die 3 Millionen Menschen. Also eine sehr dicht besiedelte Gegend. Nur diese Gegend. Und wir lesen, dass Jesus durch alle Dörfer ging, um zu lehren, zu predigen und zu heilen. Er sucht die Menschen auf, dort, wo sie zu Hause waren, auf ihren Feldern, bei den Schafherden oder bei ihren Fischerbooten am Seeufer, wo sie am Netz reparieren waren. Viele von ihnen waren krank, die waren blind, die waren lahm. Und weil sie damals kein so gutes Sozialsystem hatten, wie wir heute, saßen viele den ganzen Tag betteln auf ihren Matten. Jesus ging durch die Gegend, um bedürftige Menschen zu helfen. Er streckte seine Hand aus und berührt die Blinde. Er streckte seine Hand aus und berührt die Taube und die Lahmen. Er schämt sich auch nicht, vor die Unberührbaren und die Unreine zu berühren, was verboten war. Er berührt die Leprakranke. Er berührt sogar die Toten. Und er lässt sich selbst berühren von einem Mensch, zum Beispiel von einer Frau, die 12 Jahre lang an schwerer Blutung litt. Durch ihre Unreinheit war sie seit 12 Jahren von der Gesellschaft ausgeschlossen. Niemand könnte ihr helfen. Und wir lesen, dass Jesus unterwegs Jairus' 12 Jahre alte Tochter zu heilen. Dass Jesus spricht diese Frau persönlich an mit einer Rede, die nur einmal berichtet wird in sein ganzer Dienst hier auf der Erde. Er schaut diese Frau an und sagt zu Jairus in der Menge, das ist meine Tochter. Was für ein Liebe. So weit geht Jesus, uns Menschen zu dienen, zu helfen und zu lieben und sich mit ihnen zu identifizieren. Jesus ging auch zu den gehassten Menschen der damaligen Zeit. Er geht zu den Samaritern. Ja, danke schön. Ja, Martin, was machst du? Du sollst mir helfen hier. Ja. Die waren von den Juden gehasst und die haben den Bezeichnis als Hunde. Dann redet er dort noch mit einer Frau. Und nicht nur eine Frau, die war bekannt für einen unmoralischen Lebensstil. Und dann bittet er diese Frau auch noch um Hilfe. Ihre Reaktion spricht Bände. Er sagt so, wieso du als Jude redet mit mir? Wieso du als Rabbi redet mit mir? Und dann noch bittest du mir um Hilfe. Wie weit geht Jesus in seine Demut, um ein einziger Mensch von seiner Liebe und dem ewigen Leben zu erzählen? Jesus hat auch keine Angst, sich große Gefahren auszusetzen, um Menschen zu berühren. In Markus 5 lesen wir, wie Jesus aus dem Boot steigt und ein Mann kam entgegengelaufen aus einer Grabhöhle. Dieser war kein normaler Mensch. Er war aggressiv und so stark, dass er Ketten zerreißen könnte. Es steht geschrieben, niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Und deshalb lebte er alleine in einer Grabhöhle. Er wanderte durch die Grabhöhlen und schrie Tag und Nacht, wird geschrieben, und schlug sich selbst mit Steine. Kannst du dich vorstellen, wie viel Angst du da haben würdest, wenn du als Junge dabei gewesen wärst? Da kam dieser riesenstarke Mann aus der Grabhöhle rausgerast, wahrscheinlich mit einem riesen Bruchstein auf dem Kopf. Aber Jesus war keine Gefahr zu groß, um diesem Mann zu begegnen und zu helfen. Jeder einzelne Mensch ist in Jesus' Augen wichtig. Egal ob er arm, egal ob er reich, egal ob er unattraktiv, egal ob er attraktiv ist, egal ob er krank oder gesund oder sauber oder dreckig oder rein oder unrein. Kein Weg war ihm auch zu weit, keine Mühe zu groß, um ein einziger Mensch zu erreichen und zu helfen. Wir sehen das ganz deutlich bei der Witwe von Nain, wo wir lesen in Lukas 7. Ihr Sohn ist gerade gestorben und dadurch ist sie in eine unheimliche große Not geraten. Nun hat sie gar keine Hoffnung mehr in der damaligen Gesellschaft. Als Witwe hat sie ihre ganze Hoffnung auf ihren Sohn gesetzt, der sie vor Hunger und grauenvoller Armut retten würde. Und jetzt liegt der Tod auf einer Bahre. Könnt ihr euch vorstellen, welche große Trauer, welche große Angst, welche große Hoffnungslosigkeit diese Frau gerade fühlte? Jesus wandert einen ganzen Tagesreise, wird geschrieben, nur um diese Trauer zu, gerade in diesem Moment auf dem Weg zum Begrabenisort zu begegnen, um eine einzige Frau aus ihrem vorstehenden Lebensleid zu retten und ihren toten Sohn zum Leben zu erwecken. Jesus wollte, dass diese Menschen nach und nach, jeder Einzelne persönlich seine Liebe spürt. Denn er kam, um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Und er suchte Menschen dort, wo wir zu Hause sind. Der Schweizer Theologen Samuel Keller sagt, der Schlüssel zu den Seelen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Jesus hat in seiner Macht auch einfach bequem unter einem Baum in kühlen Schatten sitzen können und die Menschen ferngesteuert heilen und retten können. Aber Jesus geht zu den Menschen. Er wollte jedem persönlich begegnen, sie ansprechen und berühren. In dem Gegensatz zu den Rabbis der damaligen Zeit hat er den Menschen sogar erlaubt, ihn zu berühren. Jesus wollte durch alle seine Wirken, seine Jüngern und auch uns heute zeigen, was es heißt, den Menschen zu dienen. Er wollte auch uns aufzeigen, wie große Not die Menschen ist. Er wollte auch aufzeigen, wie hungrig und bereit die Menschen waren für die Botschaft seiner Liebe und Hoffnung. Die Jünger sind überall mitgegangen. Sie folgten Jesus nach. Sie gingen mit Jesus in die Synagogen, wo er die Menschen lehrte, wo er das Wort Gottes erklärt, mit so viel Autorität und Liebe, was ganz neu für die Menschen damals war. Ich glaube, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war total überfordert. Ich war total überwältigt, kaputt und müde vom Wandern. Und meine Frage an Jesus wäre, was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Was treibt dich an, alle diese Menschen zu heilen und helfen? Was treibt dich an, dass du sogar Zeit nimmst, mit den Pharisäern zu diskutieren, ob du weißt, dass sie neidisch auf dich sind und dich hassen dich und sogar sagen haben, dass du von dem Teufel kommst? Warum lehrst du noch in den Synagogen? Warum nimmst du noch so viel Zeit für die Kranken und für die persönliche Not von einzelnen Menschen und auch für Kinder? Warum verbringst du Zeit mit sündigen, unmoralischen Menschen? Warum lässt du dich drängeln von der Menschenmenge? Warum nimmst du so viel Zeit von Menschen, dass du sehr oft selber keine Zeit zum Essen hast oder allein zu sein? Schau mal, deine eigene Mutter und deine Brüder sind gekommen, weil sie Sorgen gemacht haben um dich, Jesus. Warum, Jesus? In Matthäus 9, Vers 36 gibt Jesus seine Antwort. Wir lesen, als der Scharen von Menschen sah, ergriff ihm tiefste Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keine Hirten haben. Die Motivation für den Dienst von Jesus war sein tiefstes Mitgefühl. Das griechische Wort für Mitgefühl, das hier Matthäus benutzt würde, ist das stärkste griechische Wort, um dieses Gefühl auszudrücken. Es bringt Folgendes zum Ausdruck, dass alle inneren Organe Jesus bewegt waren. Jesus spürt starke körperliche Schmerzen und innere Unruhe. Was er sah, dreht ihm den Magen um. Sein Eingeweide kommt durcheinander. Sein Inneres spürt so viel realen Schmerzen, als ob Menschen ihm körperliche Gewalt und Verletzung zugeführt hatten. Manchmal haben wir ein ähnliches Gefühl, wenn eine schlechte Nachricht mitgeteilt wird, Wir haben das Gefühl, dass wir uns übergeben müssen. Es ist diese Art von tiefstem Mitgefühl, welche Jesus bewegt, den Himmel zu verlassen und als Mensch auf dieser Erde zu leben. Es ist dieses tiefste Mitgefühl, das Jesus bereit macht, für uns den Weg ins Leiden zu gehen und am Kreuz für uns zu sterben. Dieses tiefste Mitgefühl ist die Herzensanstellung von Jesus als Diener. Er dient uns Menschen immer aus diesem tiefsten Mitgefühl heraus. Keiner von uns muss betteln um sein tiefstes Mitgefühl. Und hier in Matthäus 9 lesen wir, was Jesus zutiefst für Mitgefühl bewegt. In Vers 36 lesen wir, steht, als er die vielen Menschen sah, hat er tiefstes Mitgefühl. In anderer Übersetzung steht, er sah die Scharen der Volksmenge. Überall, wo Jesus ging, folgte ihm eine riesen Menschenmenge. In Matthäus 5, als er auf den Berg ging, war eine riesen Menschenmenge gekommen, um ihm zu hören. Matthäus 8, als er im Berg runterkam, folgte ihm eine riesen Menschenmenge, um Hilfe zu bekommen. Wir lesen von der Speisung von der 5000, wo wahrscheinlich mit Frauen und Kindern zusammengerechnet über 15.000 bis 20.000 Menschen waren bei Jesus an der Tag. Überall sind ihm Menschenmenge gefolgt. Ich liebe die Begegnung, wo Jesus im Boot steigt und geht über den See von Galiläa. Und dann lesen wir, wie die Menschen sehen das und dass sie, die haben nicht genug gehört und laufen am See rundum, dass sie ihm begegnen können, wenn er aus dem Boot steigt. Diese Geschichte erinnert mich an meine Zeiten bei der Gune, wo die Menschenmenge hinter unser LKWs hier lauft, um die gute Nachricht zu hören, weil die einfach nicht genug gehört haben. In Lukas 5 lesen wir, wie der Menschen ihn so bedrängt hat, dass er in das Boot steigen muss, um Platz zu haben zum Predigen. Diese Problem haben wir heute nicht. Jeder sitzt in der hinteren Reihe. Aber bei Jesus haben die gedrängt und er muss in ein Boot steigen. Auch in Afrika sind manche die Evangelisten auf die Fahrzeuge geklettert, um einen sicheren Platz zum Predigen zu finden, weil sie so bedrängt würden von den vielen Menschen. Überall sah Jesus so viele Menschen und gerade in dieser Gegend waren es zigtausende. Menschen, die arm waren, Menschen, die Hunger hatten, Menschen, die blind, die taub, die lahm waren, Menschen mit vielen anderen Krankheiten, Wunden und Verletzungen und die auch noch von Dämonen besessen waren. Jesus schaut nicht auf die große Menschenmenge, um sich zu beurteilen oder zu verurteilen. Er sah ihr persönliches Bedürfnis, er sah den oder die Einzelnen in der großen Menge. Aber Jesus sah nicht nur die äußerliche Not. Jesus fühlt ihr innerlicher Schmerz. Er fühlt ihr innerliche Leere. Er fühlt ihr innerliche Einsamkeit, ihr Verzweiflung, ihr Hoffnungslosigkeit. Und in Vers 36 lesen wir, wie Jesus den Menschen sieht und fühlt. Es wird beschrieben, sie waren ermattet oder erschöpft und vernachlässigt und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Oder in anderer Übersetzung lesen wir, dass die Menschen verwirrt oder verschmachtet und zerstreut waren. In Urtext bringt das Wort diese Textstelle so zum Ausdruck, dass die Menschen wie vom Räubern ausgeplündert waren. Oder vom erbarmenlosen Menschen gequält. Oder mutwillig unverschämt behandelt würden. Zum Beispiel von den Römern. Sie waren wie innerlich zerstückelte Leichnamen. Sie waren voller Machtlos. Schreckliche Dinge wurden ihm aufgezwungen. Sie waren wie ständig verprügelt. Bis zum Punkt völlig Erschöpfung. Fast bis zum Tod. Das ist, was diese Worte hier steht. Der Autor Philipp Keller schreibt es so. Manche Schafe liegen sie aus unerklärlichen Gründen auf ihr Rücken, mit die Beine in der Luft und kann dann nicht mehr aufstehen. Ihr Magen füllt sie mit Gasen und wenn keiner kommt und ihnen wieder auf die Füße hilft, dann sterben sie in diesem Zustand. Vielleicht hätte Jesus diesen Bild vor Augen, weil er die Menschen, die er vor sich sieht, als Schafe bezeichnet. Diese Menschen waren alle in eine Grube gefallen. Und können sich selber nicht daraus befreien. Diese Beschreibung trifft auch heute noch zu, auf Menschen ohne Jesus. Äußerlich sieht alles in Ordnung aus. Äußerlich sehen wir glücklich und zufrieden aus, erfolgreich und geliebt. Aber die Bibel beschreibt Menschen ohne Gott als leer, als hoffnungslos und ewig auf der Suche nach dem wahren Sinn des Lebens. Meistens ist äußerlich eine schöne Fassade zu sehen. Und kein Mensch trägt ein Schild im Hals, auf dem steht, ich habe innerliche Schmerzen, Hoffnungslosigkeit und Leere. Jesus beschreibt diesen Menschen vor sich wie Schafe ohne Hirte. Aber das Schlimmste, was seiner Schafe passieren kann, ist, er keinen Hirten zu haben. Schafe sind die einzigen Tiere, die nicht für sich selbst sorgen können. Ohne Hirten finden sie kein frischen Gras zum Fressen. Ohne Hirten sind sie viele Gefahren ausgesetzt. Und ohne Hirten finden sie nicht mal ihr Weg nach Hause. Die religiösen Führer von damals, die Hirten von den Menschen, haben das Volk unterdrückt mit unendlich vielen Gesetzen und Vorschriften. So dass die Menschen nur Angst und Unterdrücken gespürt haben, anstatt Liebe, Freude und Hoffnung. Die religiösen Führer des Volkes leben in Abstand zu den Menschen. Ein normaler Mensch dürfte einem Rabbi nicht zu nahe kommen und schon gar nicht anfassen. Manche schauten keine Frau an und haben ihr Augen in die Öffentlichkeit zugemacht, wenn ihnen eine Frau entgegenkam. Jesus beschreibt die Menschenmenge als Schafe ohne Hirten. Als der gute Hirte fühlte Jesus ihr äußerster und innerlicher Schmerz. Hier sehen wir Jesus' tiefste Mitgefühl. Er sah die große Menge von Menschen. Er fühlt ihr innerer und äußerster Schmerz. Er geht zu den Menschen hin, um sie berühren und sich berühren zu lassen. Dieses tiefste Mitgefühl bewegt Jesus zu handeln. Er bringt die Elenden und Armen die gute Botschaft und kommt, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu heilen. Die Gefangenen, die Gefesselten zu befreien und zu predigen. Das lesen wir in Jesaja 61. Was Jesus hier seine Jüngern lehren möchte und auch uns heute als seine Nachfolger ist, das tiefste Mitgefühl, die wichtigste Voraussetzung ist, um Menschen zu dienen. Das tiefste Mitgefühl, das wichtigste Voraussetzung ist, um Menschen zu dienen. Dieses tiefste Mitgefühl für unser Dienst bekommen wir auch durch. Erst sehen. Die Jungen haben die Menschenmenge auch gesehen. Sie haben auch die Gedränge gespürt. Auch Menschen waren, manchmal war die Menge für die Jungen nervig. Die Menschen waren sehr Last. Sie haben die Menschen anders gesehen, als Jesus sie gesehen hat. Manchmal haben sie gesagt, schick die weg. Oder sie wollten die Kinder wegschicken. Oder sie haben sich nach ihrer Ruhe gesehnt. Auch wie heute sehen große Menschenmengen mehr als je zuvor. Wir haben es im Film gesehen am Anfang. Schau mal, wie viele Menschen da sind da draußen. Durch die Medien, wir sehen Bilder von politischen Demonstrationen, von Flüchtlingslagern auf der ganzen Welt. Von Menschen, die Schlangen stehen, um Wasser, Ernährung zu bekommen. Wir sehen diese Bilder, aber oft bleibt es nur beim Zuschauen. Wir schalten den Fernseher oder wir schließen den Bildschirm. Oft nun tun wir so, als ob das gerade gesehen und gehört hat, doch nichts mit uns zu tun hat. Denn wir haben schließlich eine andere Denkweise. Wir haben schließlich eine andere Sprache, das wir sprechen. Wir leben in einer anderen Kultur. Wir haben vielleicht eine andere Hautfarbe. Und wenn diese Menschen leiden oder einsam sind, dann ist es das einfach so. Und wenn große Erdbeben ihr Haus zerstören, dann sagen wir, die Leute vom Bau, sie haben einfach billig gebaut. Bei uns wäre so etwas nicht so schlimm. Die Autorin Brené Brown schreibt, dass wenn wir beim Sehen bleiben, diese Form des Mitleids der größte Feind des tiefsten Mitgefühls ist. Sie nennen vier Gründe dafür. Die erste ist, wir schauen auf die leidende Person von oben herab und fühlen uns besser als der oder die des Leidenden. Wir glauben, dass die leidende Person uns unterlegen oder minderwertig ist. Zweitens, es führt uns zu einer passiven, selbstfokussierenden Reaktion, die keine Hilfe leisten bei Anhalt. Drittens, es weckt uns oft die Verlangen bzw. den Wunsch nach emotionaler Distanz. Schau weg. Schalte Media aus. Viertens, es vermeidet das Teilhaben am Leiden der anderen Person. Das heißt, wir erfinden neue Ausreden, um nicht mehr hinzuschauen zu müssen. Zum Beispiel, wir reden vom Doomsurfing oder Fake News, um nicht um Leid des anderen teilzuhaben zu müssen. Es ist unsere Methode von heute, um zu sagen, schickt die Menschenmenge weg. Jesus lehrt seine Jünger und auch uns heute, dass wir erst die Menschenmenge sehen müssen. Zweitens müssen wir fühlen, was andere fühlt, um tiefste Mitgefühl zu haben. In der letzten Zeit werden wir in den Nachrichten bombardiert mit Bildern und viel leidende Menschen von unser tiefstem Mitgefühl erweckt. Was mich erschreckt, ist, dass nach ein paar Wochen scheinen meine Gefühle taub zu werden für das viele Leid des Menschen. Geht es euch auch so? Wir fühlen kurzen Schmerz, aber wie schnell reduzieren sich unser Handeln auf einen kurzen Facebook-Kommentar. Oh, das tut mir leid. Und wir sind mit fertig. Als Missionarkind wächst man in viele Leid vor Augen auf. Meine Eltern haben oben in Nordkenia gearbeitet, in der Wüste. Es gab dort viele Hungersnot. Menschen lagen tot am Straßenrand, wurden aufgefressen vom Hunde, weil keine die Kraft hat, die Toten zu beerdigen. Es gab eine Cholera-Epidemie, wo wir morgens die Leichen im Pickup wegtransportiert haben und Massengräben ausgegraben. Es gab sehr viele Armut und Gewalt und viel Leid. Und ich habe mich als Jugendlich oft gefragt, wieso berührt diese meine Vater so tief, manchmal auch so Tränen? Warum berührt es mich so wenig? Warum interessiert es mich nicht mehr? Ich habe angefangen zu beten, dass Gott in mir dieses tiefe Mitgefühl für die Menschen um mich herum erweckt. Und Gott hat mein Gebet erhört. Eines Tages hatten wir in der Wüste eine Riesenflut. Der trockene Fluss verwandelt sich ohne Vorwarnung zu einem Riesenfluss. Bäume, Häuser, Kühe, Ziegen und Schafe wurden mitgerissen von der Wassermenge. Menschen rannten um ihr Leben. Und auf einmal sah ich mitten in diesem Fluss eine kleine Insel. Und auf der Insel saßen mehrere Menschen. Einfach so. Das Wasser stieg und stieg. Und ich habe mich gefragt, warum sitzen die da einfach so? Und ich habe die Menschen um mich rundherum gefragt und die waren geantwortet, die sind zu krank, die sind zu schwach, die sind zu klein oder zu alt, sich selbst zu retten. In diesem Moment öffnet der Herr was in mein Herzen, dass ich die Angst und die Hoffnungslosigkeit dieser Menschen vom Ufer aus fühlen könnte. Jesus' tiefste Mitgefühl war in mir erweckt. Mein Bruder und ich sprangen den Fluss und brachten ein nach dem anderen von diesen Menschen auf unsere Schultern in Sicherheit. Und oft, wenn ich Bilder von Menschen in Not sehe, sehe ich wieder diese Insel vor meinen Augen, vor meinen inneren Augen und kann tiefstes Mitgefühl für den Menschen in Not erfinden. Ich kann auch weinen. Wir dürfen uns ganz bewusst beten, dass Jesus diese Empfindung des tiefsten Mitgefühls für den Menschen in Not in uns erweckt. Wir dürfen sehen und nachempfinden, was Jesus in der Menschenmenge sah und was er fühlt. Erschöpfte und hilflose Menschen wie Schafe ohne Hirte. Tiefstes Mitgefühl engagiert sich immer aktiv für verletzte, leidende Menschen. Wir sagen in Englisch, put feet to your feelings. Wenn wir sehen wie Jesus und fühlen wie Jesus, ist es die natürlichste Reaktion, zu handeln wie Jesus, aus tiefstem Mitgefühl. Hier in Matthäus 9, Vers 35 und 38, wie Jesus uns lehren bezogen auf unser Sehen, unser Denken und unser Fühlen und unser Handeln. Und in diesem kurzen Abschnitt gibt Jesus uns einen tiefen Einblick in sein Herz, in das, was ihn motiviert zu handeln. Alles, was Jesus für uns Menschen getan hat und noch tut, entspringt aus dieser großen Liebe und diesem tiefsten Mitgefühl. Deshalb, Klammer auf, aus diesem tiefsten Mitgefühl heraus, Klammer zu, sagt Jesus seinen Jüngern. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Bete zum Herrn und bitte ihm, mehr Arbeit zu schicken, um die Ernte einzubringen. Das Erste, was wir hier sehen, Jesus sieht die Größe des Erntefeldes. Das sind so viele Menschen damals, wie auch heute. Die Arbeit ist alleine nicht zu schaffen. Jesus braucht damals, aber auch heute, viele Helfer, um die Ernte einzubringen. Damals war es sein Plan, die Jünger zu gebrauchen. Und heute möchte er dich und mich gebrauchen. Wenn Jesus die Ernte anschaut, blickt er nicht auf die Hoffnungslosigkeit der Situation, sondern er sieht, dass verlorene Menschen gerettet werden, dass Menschen ohne Liebe wahre Liebe empfangen können, dass Verwundete Heilung bekommen können. Jesus benutzt auch dieses Wort Ernte hier, um unsere Dringlichkeit vor Augen zu führen. Jede Ernte dauert nur eine kurze Zeit. Und was nicht geerntet wird, bleibt liegen und verrottet. Die Erntehelfer muss bereit sein, mit ihren Händen kräftig anzupacken. Es ist harte Arbeit auf dem Erntefeld. Vom Erntehelfer fordert es Treue, Verantwortung und Zuverlässigkeit. Es fordert auch persönliche Opfer. Jesus benutzt auch dieses Bild vom Erntefeld, weil er uns zeigen will, dass die Ernte auf dem Feld ist. Um uns zu ernten, müssen wir draußen auf dem Feld gehen, raus aus unserer Komfortzone. Der Feld ist da draußen vor der Tür, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, auf dem Sportplatz und so weiter, bis nach Kenia, Uganda, Kongo, Sudan, Tschad und bis am Ende des Welt. Der Ernte ist da draußen. Der Erntefeld, also wir lesen, der Erntefeld ist also nicht das Problem. Das ist da draußen und es ist groß genug. Die Menschenmenge ist, Not ist riesig. Die Ernte ist auch nicht das Problem. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Wir reden vom Samensehen, vom harten Boden, aber Jesus sagt, die Ernte ist reif. Das einzige Problem, was wir hier sehen, ist, dass die Erntearbeiter fehlen. Jesus braucht Menschen, die ihm helfen bei der Erntearbeit. Und das ist schon immer so gewesen, auch heute noch. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns nicht melden als Erntehelfer. Vielleicht sind wir zu beschäftigt, beschäftigt mit unserer Arbeit, mit unserer Familie, mit unserem Leben. Und dadurch verlieren wir den Blick für die Ernte. Oder wir sind zu bequem. Ich brauche meinen Feierabend, ich brauche meinen Urlaub, ich brauche meine verdiente Freizeit. Am Wochenende will ich machen, was ich will. Ich brauche meine Komfortzone. Oder drittens, wir verschieben es auf später. Ich bin bereit, aber erst Pünktchen. Und dann vielleicht später. Oder viertens, uns fehlt oft dieses tiefste Mitgefühl für unsere Mitmenschen. Deswegen sagt Jesus zu dir und mir, bete zum Herrn und bitte ihm, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Wir sollen nicht in erster Linie für die großen Felder beten und die reife Ernte beten, sondern für fehlende Erntearbeiter. Als junger Jesus ist jeder von uns eine Erntehelfer. Als junger Jesus ist jeder von uns ein Erntehelfer. Jesus benutzt das Wort deshalb, weil er erste Jünger, was das Sehen und Fühlen bezüglich des Erntefeldes erklären wollte. Danach sollen sie beten für mehr Erntehelfer. Erst wenn wir die Menschen in Not und um uns herum mit Jesus Augen sehen, an sein tiefstes Mitgefühl für die Ernte empfinden, beten wir als Erntehelfer nicht für mehr Erntehelfer, sondern wir beten, wo und wie, Herr, willst du mich gebrauchen als Erntehelfer? Die Jünger haben diese Lektion verstanden. In Matthäus 10 lesen wir, dass sie die Antwort für ihr eigenes Gebet sind. Dass Jesus seine 12 Jünger aussendet in die umliegenden Dörfer. Die Jünger sollen zu den verlorenen Schafen gehen. Sie sollen die gute Nachricht verkünden, die Kranke gesund machen, die Tote zum Leben erwecken, die Aussätzige heilen, der bösen Geister austreiben. Ihre Aufgabe soll es sein, ihr Gaben genauso großzügig auszuteilen, wie sie sich geschenkt bekommen haben. Jesus möchte heute noch unser Denken, unser Sehen und Fühlen ändern. so dass wir auch bereit sind, in diese tiefste Mitgefühl uns senden zu lassen, wie damals die Jungen, dass wir auch bereit sind, die Antwort auf unser eigenes Gebet zu werden. Amen.
Vielen Dank.